Willkommen zurück zu Freya Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Frage, ein kriegerischer Gott? Aus der Gefangenschaft befreit, ist das Volk nicht sich selbst überlassen, um seinen Weg allein zu finden, sondern es wird von Gott geführt. Wieder hören wir das Echo der alten Gotteserscheinungen. Gott, als du deinem Volk voranzogst, als du die Wüste durchschrittest, da bebte die Erde, so im Psalm 68 oder im Psalm 77. Durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser, doch niemand sah deine Spuren. Du führtest dein Volk wie eine Herde. Und das Lied des Mose nimmt dieses Motiv auf, im 2. Buch Mose 15, 13. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest es machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. In vielen Schriftstellen, in denen der Gott Israels als Befreier dargestellt wird, geschieht das mit Bildern der Gewalt oder Berichten von Krieg und Triumph. Ein alter Name, obwohl er sich nicht in der Exodus-Geschichte findet, lautet der Herr der Heerscharen, hebräisch Jahwe Zebaot. Eine Anspielung entweder auf die Heere des Himmels oder auf die Kämpfer Israels. Und zwei der ältesten Dichtungen in der Bibel sind Siegeslieder. Das Deborah-Lied in Richter 5, so gehen alle deine Feinde zugrunde, Herr. Und der Kern des Liedes von Mose oder Miriam in Exodus 15, 1 und 21. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch erhaben, Rosse und Wagen warf er ins Meer. Gegenüber dieser kriegerischen Gesinnung erscheinen die Vätergeschichten idyllisch, in ihrer ländlichen Unschuld. Ist das wirklich derselbe Gott? Und was noch wichtiger ist, was können wir heute mit solchen Texten anfangen in einer Welt, die vom atomaren Selbstmord bedroht ist, wo der Krieg sich mehr denn je als äußerster Wahnsinn offenbart? Der einfachste Ausweg aus diesem Dilemma bestünde darin, jedes Einverständnis mit einem Gott, der kriegerisch und gewalttätig handelt, kurzerhand abzulehnen und sich nur an den Gott des Friedens zu halten. Obwohl das immer wieder versucht wurde, sogar in akademischen Schriften, müssen wir zugeben, dass ein solches Vorgehen die authentische Botschaft der Bibel verstümmelt. Kein Weg führt an der Erkenntnis vorbei, dass die Exodus-Geschichte als einen ihrer wesentlichen Bestandteile das Handeln eines Gottes einschließt, der die Unterdrückung zunichte macht, indem er für sein Volk kämpft. Die Bibel ist weit davon entfernt, den Herrn in einen Gott des Friedens und einen Gott des Krieges aufzuspalten. Vielmehr zeigt sie uns vom Anfang bis zum Ende einen Gott, der nur eines ersehnt, nämlich sein Volk zu einem erfüllten Leben im Frieden zu führen, und das enthält notwendigerweise einen Kampf gegen alles, was einer solchen Vorstellung entgegensteht. Wenn wir nicht alle Stellen, die eine gewaltsame Sprache verwenden, ausschließen können, wie sollen wir diese Bilder dann verstehen? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Bibel uns Gott zeigt, wie er sich in und durch die alltäglichen Gegebenheiten der menschlichen Existenz offenbart, ohne sich jemals mit dieser Wirklichkeit zu identifizieren. Die Tatsache zum Beispiel, dass der biblische Autor die Hand Gottes in den düsteren Kriegsereignissen auf dem Schlachtfeld sah, lässt auf keinen Fall den Schluss zu, es gäbe eine göttliche Rechtfertigung des Krieges, allgemein oder eines bestimmten Krieges. Warum sollten Gläubige in einer weit zurückliegenden Zeit, in der Krieg als etwas Selbstverständliches hingenommen wurde, davon abgehalten werden, selbst inmitten dieser bitteren Realitäten eine Botschaft von Gott zu entdecken? Oder um es anders auszudrücken, warum sollte Gott daran gehindert werden, sogar dieses Ausdrucksmittel zu benutzen, um Menschen zu einem besseren Verständnis seines Wesens zu führen? Die Christen der ersten Jahrhunderte verstanden sehr gut den pädagogischen Aspekt der Heilsordnung. Gott spricht zu jeder Generation in ihrer Sprache, um die Menschen zu einer tieferen Schau seiner Pläne des Friedens und der Liebe zu führen. Darüber hinaus sehen wir in der Bibel nirgends, dass Krieg oder Gewalt als Selbstzweck gepriesen oder auch nur als Mittel zum Zweck gerechtfertigt würden. Stattdessen zeigt uns die Schrift in bestimmten, gewaltsamen Taten das Handeln eines Gottes, der eine ungerechte Situation beseitigt und so unterdrückten und notleidenden Menschen einen Neuanfang anbietet. Krieg oder irgendetwas anderes interessiert den biblischen Autor prinzipiell nur als ein Mittel, das Wesen Gottes besser zu verstehen. Am Schilfmeer zum Beispiel ist das Eingreifen Gottes ein Beweis seiner Treue, dem Mangel an Vertrauen und der Schwachheit des Volkes zum Trotz, so heißt es in Exodus 14,14. Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was die archaischen Theophanien in Worten der Gewalt beschreiben, indem sie die Bildsprache der Schlachten heranziehen, wird eine spätere Zeit in eher nüchterne Begriffe übersetzen. Gottes Heiligkeit, Gottes Allmacht, Gottes Transzendenz. Aber diese mehr philosophische Sprache gewinnt so viel an Genauigkeit, wie sie an plastischer Anschaulichkeit verliert. Ist Gott nicht auch für uns ein verzehrendes Feuer, so in Hebräer 12,29? Und doch wissen wir, dass damit nur das Feuer seiner Liebe gemeint sein kann. Um dieses einfache Gerüst herum, das wir mit Hilfe der Verben herabsteigen, retten, erlösen, herausführen, hinaufführen, untersuchten, ordnen die biblischen Bücher von Exodus bis Josua eine riesige Menge an Material, dessen viele verschiedene Überlieferungen sich um das Herzstück ranken. Viele davon haben mit der Figur des Mose zu tun. Gottes befreiendes Handeln, selbst wenn es unendlich weit über alle Möglichkeiten hinausgeht, klammert ja nicht jede menschliche Mitarbeit aus. Das Gegenteil ist öfter der Fall, da sich die Pläne Gottes nur in und durch menschliches Dasein verwirklichen können. Hier sehen wir, wie Gott in eine Beziehung eintritt, nicht wie in der Genesis mit Familienoberhäuptern, sondern mit einer großen Anzahl von Einzelpersonen, aus denen er ein Volk formen will. Und doch wählt Gott innerhalb dieser umfassenden Beziehung zu seinem Volk bestimmte Einzelpersonen als Mitarbeiter aus, um seinen Willen mitzuteilen und zu verwirklichen. Auf diese Weise wird Mose und in bestimmten Überlieferungen Aaron ausgewählt, um in Gottes Namen zum Volk und im Namen des Volkes zu Gott zu sprechen. Weil er zuvor geprüft worden ist und seine Widerstände gegen Gottes Handeln ans Licht gebracht und überwunden worden sind, kann er seinen Brüdern und Schwestern überzeugender helfen, inmitten der sich unweigerlich erhebenden Schwierigkeiten vorwärts zu gehen. Der erste Teil des Buches Exodus stellt das Leben und die Berufung des Mose dar, seine Verhandlungen mit dem Pharao um die Erlaubnis, dass die Israeliten Ägypten verlassen dürfen. Schließlich berichtet es vom Auszug aus Ägypten bei Nacht auf eine Reise von Plagen hin, die als befreiendes Eingreifen Gottes verstanden werden. Dann folgt der Durchzug durch das Schilfmeer. Zu einem frühen Zeitpunkt wurden diese Traditionen des Auszugs um das Passafest herum angeordnet, das ursprünglich anscheinend eine Feier der Hirtennomaden gewesen war, um den Schutz der Herde zu sichern. Für die Israeliten wurde es jedoch zur Gedächtnisfeier ihrer Befreiung aus der Sklaverei durch das Vorübergehen des Herrn, der sie verschonte und befreite, so im 12. Kapitel des Exodusbuches. Durch diese Feier wird die Erfahrung des Auszugs für jede Generation in Israel aktuell. Sie ist niemals nur vergangene Geschichte, etwas, das vorbei und erledigt ist. Jeder Gläubige durchlebt diese Pilgerreise neu, seinen eigenen Lebensbedingungen entsprechend. Das Ritual für das Passamahl, das im jüdischen Volk noch heute in Gebrauch ist, enthält folgende Worte. Aus 5. Buch Mose 6,23. In jeder Generation soll jeder Mensch sich so betrachten, als ob er selbst aus Ägypten käme. Wie geschrieben steht, an diesem Tag erzähle deinem Sohn, das geschieht für das, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten auszog. Es waren nicht nur unsere Väter, die der Heilige, gepriesen sei er, erlöste, sondern auch uns erlöste er zusammen mit ihnen. Wie geschrieben steht, uns aber hat er dort herausgeführt, um uns in das Land, das er unseren Vätern mit einem Schwur versprochen hatte, hineinzuführen und es uns zu geben. Das waren jetzt die Ausführungen von Frère John zum Thema ein kriegerischer Gott. In der nächsten Episode geht es um den Durchzug durch die Wüste. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.